Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Bauexperte trifft Landratskandidatin. Ich darf heute hier mit Anja Terhorst, Landratskandidatin der CDU, sitzen. Und wir wollen heute einmal erfahren, wer sind Sie überhaupt? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, für dieses Amt zu kandidieren? Und was würde sich verändern, wenn Sie gewählt werden? All dies erfahrt ihr nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Frau Terhorst, erzählen Sie doch einmal, wer sind Sie und was sollte man unbedingt über den Menschen Anja Terhorst wissen?
Lieber Herr Stahl, zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir überhaupt die Möglichkeit bieten, mit diesem Podcast über mich zu sprechen und mich bekannt zu machen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für diese Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und möglichst viele Hörer Sie kennenlernen dürfen, um dann im September eine gute Wahl zu treffen.
Auch dafür danke ich Ihnen. Ja, wer bin ich? Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte zu verstehen, was mich bewegt, wo ich herkomme und wo soll ich anfangen, lieber Herr Stahl? Ich habe viel zu erzählen. Ich glaube, ich fange an zu sagen, ich bin in einem kleinen Dorf im Emsland groß geworden. Mhm. Das ist, man würde so bei uns zu Hause sagen, hier gleich um die Ecke. Mhm. Und dafür müssen Sie schon verstehen, ich habe viele Jahre in Hannover und auch Hildesheim zum Schluss gearbeitet. Und mir ist es ein Anliegen gewesen, an jedem Wochenende nach Hause zu fahren. Mhm. Und da sind natürlich 4 Stunden Autofahrt oder lassen Sie es auch mal bei gutem Verkehr und bei guten Zugverbindungen 3 Stunden sein. Aber da ist dieses vom Emsland, von meinem Elterndorf hierher fahren, wirklich gefühlt gleich um die Ecke. Mhm. Ich durfte mit 2 Geschwistern groß werden, habe direkt nach der Grundschule das Gymnasium in Sögel besuchen dürfen und möchte auch sagen, dass das Gymnasium in Sögel eine Errungenschaft von guter Kommunalpolitik war. Mhm. Ebenso die Möglichkeit, mit dem Bus vom Dorf dahin zu kommen. Ich glaube, sonst wäre das auch wirklich eine ganz schwierige Geschichte gewesen, so einen guten Bildungsweg überhaupt einschlagen zu können. Meine Eltern kommen beide von landwirtschaftlichen Höfen, sind richtig aktiv in der Landwirtschaft gewesen. Und bei uns zu Hause war immer so eine Haltung, so eine Grundphilosophie da. Die Tiere geben den Takt an. Ich habe das gar nicht so kennengelernt, dass man von 38 oder 40 Stunden Wochen sprach, sondern es ging immer darum, dass man Fokus hatte, was steht gerade an, was ist zu tun.
Sie hatten das im Vorgespräch ja schon gesagt, das heißt, Sie kommen aus sehr bodenständigen Verhältnissen von einem landwirtschaftlichen Hof und Sie hatten so schön, das ist mir in Erinnerung geblieben, damals auch den Bus angesprochen und sagt, dadurch war es Ihnen überhaupt möglich, zur Schule bzw. das Abitur zu machen. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, das kann ich so sagen. Das war ein ganz wichtiger Baustein, dass gute Kommunalpolitik dafür gesorgt hat, dass wir von dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, zu dieser Schule zu kommen. Hm.
Sie haben ja gerade schon so ein bisschen was angesprochen. Wie ist Ihr persönlicher und beruflicher Weg bis hierhin verlaufen? Wenn wir da vielleicht einmal weitermachen und Sie uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, jetzt bis zu der Kandidatur. Was ist so in den letzten Jahren dort gewesen auf Ihrem beruflichen Weg?
Ja, sehr gerne. Ja, nach dem Abitur, eine große Leidenschaft für MINT-Fächer, Herr Stahl. Große
Leidenschaft. Die teile ich absolut.
Genau. Ich habe in Hannover nach dem Maschinenbaustudium direkt die Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst in der staatlichen Bauverwaltung ablegen dürfen. Das war mir eine Ehre. Das war eine sehr hochwertige Ausbildung direkt nach dem Studium. Ich mag das fast ein bisschen wie mit einer Lehre vergleichen. Man schnuppert in verschiedene Berufsbilder des staatlichen Hochbaus hinein, bekommt durch die Beamtenausbildung noch diese umfangreichen rechtlichen Hintergründe, die uns, da muss ich Ihnen schon vorweg sagen, uns ja heute auch sehr beschweren. Wir sprechen hier von Bürokratie und in großem Umfang. Das habe ich gelernt. 1,5 Jahre mit dem Fokus auf Bauen.
Da teilen wir eine gemeinsame Leidenschaft. Also das freut mich natürlich sehr. Da kommen wir im dritten Block nochmal drauf zu sprechen. Wie ging es dann weiter?
Genau. Ich durfte verschiedene Positionen in der staatlichen Bauverwaltung innehaben, auch tatsächlich nach einigen Zeiten einer guten Bearbeitung. Also ich war richtig auf Baustellen, habe Krananlagen und Aufzugsanlagen, Bau geleitet. Mhm. Und nach so einer Einarbeitungszeit bin ich nach und nach in guter Führung. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, Menschen in Stärken auch zu fördern. Also nach einer guten Führungs- und Einarbeitungszeit bin ich in verschiedene Führungspositionen gehoben worden, bin auch durch gute begleitende Maßnahmen immer wieder in meiner Selbstreflexion angehalten worden, mich weiterzuentwickeln. Und nach einiger Zeit, ich verliere da auch mittlerweile so den Überblick über die Jahre, ich mag sagen, mitten im Leben, so 35 müssen Sie sich vorstellen, bekam ich diesen berühmten Anruf. Frau Terhorst, könnten Sie sich vorstellen, in den Aufstieg des höheren Dienstes zu gehen? Und ich glaube, ich darf sagen, ich bin eine der wenigen Frauen, die im Land Niedersachsen so einen Anruf bekommen hat. Und nach einer guten Eingangszulassungsprüfung, müssen Sie sich vorstellen, also eine Zulassungsprüfung, ob ich geeignet bin, durfte ich nach vielen Jahren und Berufserfahrung noch einmal 1,5 Jahre unterschiedliche berufliche Stationen kennenlernen. Und das so mitten im Leben mit dem ganzen Rüstzeug, was man schon hatte. Das war wirklich, wirklich eine intensive Zeit. Zum Beispiel durfte ich 3 Monate lang bei einer Bundeswehrkaserne in die Tiefen gehen. Ich war beim Gewerbeaufsichtsamt eingesetzt, habe mich dort mit BIMSCH-Verfahren, ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe später, als Landrätin einen guten Blick auf diese komplexen Verfahren zu haben. Also auch da nochmal ein Tiefgang. Dann waren verschiedene Ministerien, auch Bundesministerien, wurden nochmal hospitiert in dieser Zeit. Es gab verschiedene Angebote hineinzuschnuppern. Und zum Schluss, und da knüpfe ich dann an, wie ging es weiter, war ich im Finanzministerium und durfte dann nach dem Aufstieg dort einige Jahre eine Führungsposition innehaben. Das war übrigens, das ist vielleicht für die Grafschafterinnen und Grafschafter ganz spannend, ich war im Finanzministerium zu der Zeit, als Herr Möhring Finanzminister war. Reinhold Höbers war Finanzminister, da war ich dann schon in meiner nächsten beruflichen Station.
Okay, also es gab gar keine direkte Verbindung im Finanzministerium.
Nee. Okay. Nein, aber man kennt sich natürlich. Meine jetzige Rolle beim Bistum Hildesheim war eine sehr politische Rolle und wir sind uns dann, Reinhold Hilbers und ich, verschiedenen politischen Anlässen natürlich über den Weg gelaufen und man kennt sich.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich überlegt haben, hier in der Grafschaft zu kandidieren?
Also es wäre mir eine Ehre, im Landratsamt die Region gestalten zu dürfen. Mhm. Und zwar auf eine gute Zukunftsperspektive hin. Und für dieses Gestalten, Herr Stahl, ich vermute, Sie fragen dann gleich, was ich mitbringen könnte, um auch diese Verantwortung überhaupt tragen zu können. Ich glaube, mit meiner Berufsvita, die ich abgelegt habe, bringe ich so viel Rüstzeug mit, um dieses verantwortungsvolle Amt tragen zu können. Und Herr Stahl, ich muss deutlich sagen, ich habe ganz viel Respekt vor der Rolle.
Ja, also so wie Sie es beschrieben haben, bringen Sie ja unwahrscheinlich viel mit. Also Sie haben ja in so viele unterschiedliche Bereiche reingeschaut und dort Wissen sich angeeignet, was Sie jetzt dann, wenn Sie gewählt worden sind, direkt nutzen können. Weil das ist ja, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte in dieser Führungsposition, dass man mit möglichst vielen Themen zumindest ein Basiswissen hat, um mitreden zu können, weil den Eindruck teile ich, also einen gewissen Respekt vor dem Amt hätte ich auf jeden Fall auch.
Ja, ich finde, es ist auch ganz dringend geboten, den zu haben. Ich glaube, das, was ich gerade noch nicht dazugelegt habe, das, was in den letzten 6 Jahren im Bistum Hildesheim mich auch noch befähigt hat, eine solche Rolle auszufüllen, ist die Kompetenz. Ich durfte in unterschiedlichen Aufsichtsgremien und Vorstandsrollen in sozialen Einrichtungen tätig sein für den Bischof von Hildesheim. Und Sie wissen, Kirche und Staat, da haben wir häufig Schnittflächen. Denken Sie an die Kitas, denken Sie an die Schulen, auch hier in der Grafschaft. Ich habe ja jetzt auch einige Schulen bereist. Ich weiß, wir haben hier in der Grafschaft Schulen in Trägerschaft von kirchlichen Einrichtungen. Mhm. Und da müssen Sie sich vorstellen, habe ich auf der anderen Seite des Tisches in der Stiftung katholischer Schule eine Rolle innehaben dürfen. Oder ich habe auch im Zusammenhang mit der Stiftung Altenhilfe, Stiftung Behindertenhilfe Verantwortung tragen dürfen für den Bischof von Hildesheim, neben der wichtigen Aufgabe als Finanzdirektorin, die Bilanzen zu vertreten.
Also eine optimale Vorbereitung sowohl auf der sozialen Seite, weil genau wie Sie es gesagt haben, Staat und Kirche mit einer sozialen Komponente, aber auf der anderen Seite auch, dass man die Finanzen versteht, weil das ist ja das, um etwas umzusetzen. Selbst wenn halt das soziale Engagement so groß ist, wir sehen es jetzt, ob es ein Crowdfunding ist, ob es ein Sponsoring ist, ob es das Ehrenamt ist. Also ganz ohne Finanzen geht's halt leider auch nicht. Und da bringen Sie beides mit. Das ist doch super.
Ja, wobei gut, dass Sie das nochmal sagen, Herr Stahl. Man könnte jetzt sagen, ja, öffentlicher Dienst, das ist ja Kameralistik, das sind Sonderverfahren, die der Staat so hat. Aber ich muss Ihnen sagen, dadurch, dass ich jetzt im Bistum nochmal beim Arbeiten das HGB näher kennenlernen konnte, darf ich, glaube ich, aus dieser Perspektive von beiden Seiten, die ich haben darf, kann ich sagen, dass das, was dort in den Haushaltsplänen verantwortet wird, auch eine gute Anlehnung an das HGB hat. Ja. Und beide Perspektiven zu kennen, ich glaube, mit der Landratsrolle in Verbindung gebracht werden ja auch unterschiedliche wichtige anderen Aufgaben. Es werden ja auch Gremienrollen sein, es werden vielleicht noch weitere Perspektiven sein, die unbedingt auch diese Kompetenz benötigen, die Zusammenhänge, die Wirtschaftsunternehmen auch in den Blick nehmen müssen, gut zu durchdringen können.
Ja, und ich glaube, in der politischen Landschaft, die wir nun haben, ich sag mal in der demokratischen politischen Landschaft, ist es ja relativ bunt geworden. Das heißt, es wird ja auch ein wichtiger Punkt sein, Mehrheiten zu gewinnen, vielleicht nicht nur aus der eigenen Partei, sondern auch andere Parteien und ganz besonders hier regional die Menschen zu einer Mehrheit zu bekommen. Und so wie ich Sie nun verstanden haben, haben Sie ja schon viele Punkte gehabt, wo Sie sich auch im Leben durchsetzen mussten. Also ich stelle mir vor, als Frau Maschinenbau zu studieren, war nicht das Einfachste. Dann haben Sie oft von der Baustelle gesprochen, wo wir auch immer noch sehr, sehr viele Männer haben und, glaube ich, wenig Frauen. Auch in der Kirche ist wahrscheinlich der Frauenanteil nicht ganz so. Also Sie haben sicherlich schon viele Positionen gehabt, wo Sie sich als Frau durchsetzen mussten, so dass Sie sich auch das sicherlich sehr gut vorstellen, da nun Mehrheiten zu schaffen. Weil das wird sicherlich ein ganz wichtiger Punkt in der Zukunft, wo es nicht mehr so eindeutig verteilt ist, wie es vielleicht in der Vergangenheit war.
Ich finde das wunderbar, dass Sie das so ansprechen, Herr Stahl. Meine Perspektive ist gar nicht darauf zu schauen, welches Geschlecht ich habe, sondern meine Perspektive ist darauf zu schauen, dass mit den Talenten, die ich habe, ich mich anbieten möchte, genau das zu tun. Und zwar, dass wir als Gesellschaft die verschiedenen Spannungen, die wir erfahren, gut miteinander austarieren. Und ich biete mich an, Spannungen zu moderieren und Spannungen zu halten.
Ich bin sehr gespannt, wie das dann später sein wird. Gab es einen Moment in Ihrem Leben, der Sie besonders geprägt hat?
Oh, Herr Stahl, da gibt es viele. Ich glaube, ich mag Ihnen das berichten. Meine Mutter näht sehr gerne. Und Sie wissen ja jetzt bereits, dass wir so in einem kleinen Dorf groß geworden sind. Und es hieß dann immer, wenn so besondere Anlässe anstanden, seien es runde Geburtstage oder die Kommunion. Zu diesen Anlässen hat meine Mutter dann immer gesagt, alle ins Auto, wir fahren nach Laaten, weil in Laaten hatte die Ninu-Fabrik eine Außenstelle. Ich weiß nicht, ob jetzt Außenstelle der richtige Begriff ist, aber so hat es sich für mich angefühlt. Und dann sind wir wirklich mit ganz vielen aus dem kleinen Dorf hingefahren und haben Stoffe ausgesucht und meine Mutter hat uns dann die Stoffballen so vom Körper und sieht das gut aus und findest du das für dich schön? Und dann haben wir das miteinander vor Ort beraten, haben da verschiedene Ideen überlegt und meine Mutter hat das dann für uns umgesetzt und genäht. Und zu ganz besonderen Events sind wir tatsächlich auch mal nach Nordhorn gefahren, aber da sind wir jetzt so in den 80er Jahren. Da erinnere ich so ein oder zwei besondere Begegnungen, aber tatsächlich Laaten war immer da. Und das war dann so ein besonderer Moment, wenn man sich was Neues aussuchen durfte und wusste, so dass wie schön es sein kann. Und auf einmal war das nicht mehr da, Herr Stahl. Und dann erinnere ich noch, dass es hieß, mein Onkel könnte vielleicht bei Ninu in Laaten eine Lehre beginnen. Und das war nicht mehr da. Und da habe ich dann auch selbst schon gespürt, was das bedeutet, wenn solche wichtigen Orte so einen Umbruch erfahren und nicht mehr da sind. Und das hat mich damals schon sehr nachdenken lassen.
Ja, also das ist das Thema Veränderung, was uns ja permanent begegnet. Wir haben nun ganz viele Herausforderungen, Digitalisierung, KI, Robotik, alles, was uns dort erwartet, aber natürlich auch gewisse Risiken. Auch da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, was auf der Kehrseite dort ist. Ja, sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn so eine große Branche, also Nordhorn lebte ja von der Textilindustrie, wo halt auch alles dann zusammengebrochen ist und man sich neu aufstellen musste. Und ich glaube, dass das Nordhorn ganz gut gelungen ist. Und somit ist jede Veränderung natürlich auch eine große Chance.
Absolut. Und ich kann das ja jetzt nur, wenn Sie mich fragen, gab es so Erlebnisse in Ihrem Leben, kann ich das ja nur aus meiner Perspektive betrachten. Was das für Nordhorn bedeutet hat, kann ich aus der heutigen Erwachsenenbrille nur meinen Hut ziehen und wirklich allen Grafschafterinnen und Grafschaftern den größten Respekt zollen, dass das mit diesem Ärmel hoch und machen und dieser eigenen Initiative, die ich absolut großartig finde, so in die Zukunft gebracht worden ist. Ich glaube, das hat bei dem Besuch der Bundespräsident Steinmeier genau richtig zitiert, als er gesagt hat, Nordhorn ist eine Mutmacherstadt und da sollten andere sich ein Beispiel dran nehmen.
Ja, absolut. Was treibt Sie persönlich an, beziehungsweise welche Werte sind Ihnen ganz besonders wichtig?
Was treibt mich persönlich an? Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen platt anhören, aber es sind die Menschen, Herr Stahl. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch immer einen guten Grund hat für das, was ihn antreibt. Und ich selbst bin sehr neugierig, Menschen kennenzulernen, mit Menschen in gute Gespräche zu kommen, so wie ich jetzt sogar, Herr Stahl, das Gespräch mit Ihnen hier rein menschlich auch genieße. Und das ist wirklich der Fokus, der mich antreibt. Das sind die Menschen. Und ich möchte, dass es den Menschen gut geht.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie die Kandidatur auch als eine Chance sehen, die Demokratie voranzubringen. Dass das etwas ist, wo man gerade in heutigen Zeiten, wo das nicht mehr selbstverständlich ist in Deutschland, Sie das auch als Ihre Berufung sehen, im Sinne der Demokratie die Chance wahrzunehmen. Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern?
Ja, ganz genau. Als ich das Angebot bekommen habe, hierher zu kommen und die Kandidatur anzutreten, da war mein innerer Kompass zu sagen, du kannst nicht immer nur reden, es muss besser werden. Und du kannst nicht immer nur einfordern, dass andere für die Demokratie eintreten und sagen, wie wertvoll sie ist. Sondern wenn du die Chance hast und angesprochen wirst, dann musst du selber handeln. Ja. Und das ist genau der Punkt. Mir ist es wichtig, schon im Wahlkampf den Menschen Demokratie schmackhaft zu machen über eine große Auswahl an Kandidaten. Und daran erfreue ich mich sehr. Ich möchte, dass die Menschen wieder eine Freude haben an dem, was wirklich wertvoll ist in unserem Land. Und das ist die Demokratie, Herr Stahl.
Vielen Dank für dieses Wort und diese Ausführung. Das ist auch genau der Grund, warum wir diese Podcasts machen, um Sie, liebe Hörer, dazu zu animieren, sich zu informieren und dann wählen zu gehen, dass Sie die Demokratie wahrnehmen, weil das ist auch eine große Verantwortung, aber natürlich auch etwas Schönes, weil nicht in jedem Land darf man wählen gehen. Es gibt immer noch viele Länder auf dieser Welt, wo dieses Grundbedürfnis nicht da ist und nicht einem gestattet wird. Und somit bitte nutzt die Chance, informiert euch und geht im September wählen.
Ich danke für den Werbeblock, lieber Herr Stahl.
Den schieben wir gerne ein. Wie schaffen Sie persönlich Ausgleich zur Politik und zum Berufsalltag?
Ja, ich bin tatsächlich seit vielen Jahren, schon vor Corona, sehr verbunden mit dem Kunstwerk in Schüttorf. Da gibt es nämlich sehr gute Kräuterseminare. Und es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass ich schon eine gut ausgebildete Kräuterhexe bin. Aber doch, die Kräuter interessieren mich sehr und es erdet mich immer wieder. Ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl für die verschiedenen Pflanzen, wenn ich durch die Natur gehe. und weiß, wie gut sie sind und kann mir auch, und wenn ich Ihnen das Bild anbieten darf, wenn ich Landrätin bin und dann durch die Rabatten zum Eingang gehe, dann pflücke ich mir meinen Tee selber und lege mir die Kräuter unten in die Teekanne und gieße sie mit heißem Wasser auf.
Sehr schön. Wir gehen rüber in den zweiten Block und möchten noch mal so ein bisschen die Motivation und die Intention hinterfragen. Warum möchten Sie überhaupt Landrätin werden? Was ist Ihre persönliche Mission, die Sie für die Grafschaft Bentheim umsetzen möchten, wenn Sie denn gewählt werden?
Ja, also das hatten wir, glaube ich, gerade auch schon einmal. Ich wiederhole das sehr gerne, Herr Stahl. Mir ist es wichtig, dass es den Menschen gut geht. Mhm. Ich möchte, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie gehört werden. Mhm. Mir ist es wichtig, Menschen zu beteiligen, mhm, die unterschiedlichen sozialen Einrichtungen, die unterschiedlichen Berufe, mhm, die unterschiedlichen Altersstrukturen, die wir in der Gesellschaft haben, brauchen eine Ansprache, mhm, die durchaus unterschiedlich sein kann. Und sie brauchen auch beim Hören ein individuelles Zuhören. Mhm. Und das meine ich mit Spannungen halten. Wir haben zu viel zu vielen Themen und zwischen viel zu vielen Menschen unterschiedliche Spannungen. Mhm. Es gebietet sich, diese Spannung gut ins Hören zu bringen, miteinander zu verständigen und sie gemeinsam zu halten. Und das ist mein Antrieb, dass Menschen Gehör finden. Herr Stahl.
Vielen Dank. Also Demokratie zu leben, auch auszuhalten, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, aber natürlich dann in die Zukunft gerichtet, eine gemeinsame Lösung zu finden, Kompromisse einzugehen und damit das große Ganze voranzubringen.
Es geht doch nicht anders als über Kompromisse. Ja. Das sagt uns doch schon der kleine Familienverbund. Hm. Wohin möchte man in den Urlaub reisen? Der eine lieber in die Berge, der andere lieber an die See. Ja. Die Kinder möchten mit ihren Kindern und Freunden spielen. Und dann heißt es doch, der Familienrat muss zusammenkommen. Mhm. Und dann ist man vielleicht in einem Jahr im Urlaub in den Bergen und in den anderen fährt man dann, das ist vielleicht dann der Kompromiss zur, ja, See. Wenn man sich denn Urlaub überhaupt leisten kann, wenn ich dieses Bild benutzen darf, lieber Herr Stahl.
Ja. Welche drei Themen möchten Sie unbedingt voranbringen, wenn Sie gewählt werden? Oder man könnte die Frage jetzt noch größer stellen nach den ersten 100 Tagen. Oh. Was sind so die ersten Punkte in den ersten 100 Tagen? Gibt es da irgendwo etwas, wo Sie sagen, das ist ein Herzensprojekt oder etwas, was Sie direkt anfassen möchten?
Ja, wenn ich darf, würde ich gerne mit der Frage zu den 100 Tagen beginnen.
Gerne.
Ich finde, so wie ich es gerade auch erklärt habe, alles braucht erst ein gutes Zuhören. In den ersten 100 Tagen bin ich überhaupt erstmal da und werde unterschiedliche Gespräche führen. Mhm. Die Verantwortung für eine Behörde, wenn ich richtig informiert bin, mit fast 1000 Beschäftigten, mhm, braucht erstmal bei allem Respekt ein gutes Zuhören. Es gibt viele verschiedene Ebenen. Mir ist es ganz wichtig, zunächst mit der direkten Führungsebene in einen guten Dialog zu kommen, mhm, weil ein Zuhören braucht ja auch erst überhaupt ein Kennen. Mhm. Menschen benutzen verschiedene Worte für verschiedene Sachzusammenhänge. Wie möchte ich mich gut verstanden wissen, wenn die Menschen mich als Mensch noch gar nicht spüren und verstehen können? Es braucht ein gutes Ankommen. Dann ist es mir ein ganz großes Anliegen, mit der Personalvertretung auf Augenhöhe in das zweite Gespräch zu gehen. Mhm. Und dann heißt es, gemeinsam mit der Führungsebene und der Personalvertretung zu überlegen, wie kann ich eine Behörde mit 1000 Menschen gerecht werden, um mit allen ins Gespräch zu kommen. Das würde ich dann schon gerne in guten Prozessen verständigen, um gut anzukommen. Das ist ein großer Baustein in den 100 Tagen. Mhm. Neben den vielen anderen wichtigen Aufgaben, weil alleine, Herr Stahl, eine Innenperspektive aufzumachen, ist zu kurz gesprungen. Mhm. Die Verantwortung, eine Behörde mit 1000 Menschen zu leiten, braucht unbedingt eine Außenperspektive. Und da leite ich dann über zu Ihrer Frage, was sind Ihre wichtigsten Themen? Mhm. Nur dann, wenn es eine in der Gesellschaft verständigte Außenperspektive gibt für inhaltliche Schwerpunkte, kann ich als Landrätin verantwortungsvoll für die Grafschaft die Ziele für den Landkreis, für die Verwaltung definieren. Die Verwaltung kann doch dann nur in eine gute Zufriedenheit führen, nach innen und nach außen zufrieden, wenn sie ausgerichtet ist auf inhaltliche Ziele. Und die Schwerpunkte, die ich auch jetzt schon durch gute Gespräche erkenne, die mir auch selbst sehr, sehr wichtig sind, das ist, dass wir eine Verwaltung miteinander in die Zukunft bringen, die wirklich serviceorientiert ist, die digital ist. Herr Stahl, und wenn ich von digital spreche, meine ich jetzt nicht, wir ersetzen Prozesse, die in den unterschiedlichen Abteilungen sind, die vielleicht noch von Hand laufen, glaube ich fast gar nicht. Aber die ersetzen wir mal durch IT-Programme. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir eine gute Prozesslandkarte über alle Aufgaben machen, immer aus der Außenperspektive, und dann eine gemeinsame, durchstrukturierte IT-Landschaft über alle Prozess- und abteilungsübergreifend, ohne Organisationsbrüche auflegen. Ich vermute, da ist schon viel im Werden. Ich erwarte auch von unserem Digitalisierungsminister, Herrn Wilsberg, wunderbare Vorarbeiten. Aber es gibt mit Sicherheit noch viel zu tun. Und das, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten können, ist eine Behörde mit offenen Türen, Erreichbarkeiten, mit Servicegedanken und einer Kundenperspektive. Und das ist mir ein Herzensanliegen.
Da würden wir uns sehr drüber freuen. Im Großteil ist das so. Ich kann eine kurze Anekdote dazu erzählen, die das so ein bisschen verdeutlicht, aber auch zeigt, dass wir da auf dem Weg sind. Wir haben jetzt vor einigen Jahren die digitale Bauanzeige bzw. Baugenehmigung eingeführt, beziehungsweise den Bauantrag. Und dann durften wir alles per E-Mail einreichen, aber die Unterschrift musste ja noch kommen, so dass wir die dann per Fax hinterher schicken mussten. Oh, das ist zum Glück jetzt abgeschafft worden, aber das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann halt an Kinderkrankheiten startet. Wir sind da auf einem echt guten Weg, aber ich bin mir sicher, dass Sie da auch noch ganz viel Arbeit vor Ihnen haben. Und dieses ganzheitliche Denken, was Sie gerade beschrieben haben, nicht nur zu ersetzen und auch den Menschen die Angst zu nehmen. Nein, man wird jetzt nicht ersetzt durch einen Roboter oder durch eine KI, sondern wir Menschen können zum Glück noch viel, viel mehr, als die aktuell können. Und den Servicegedanken, wenn der wirklich gelebt wird, und das kommt ja von Führung. Also am Ende ist ja Führung, die dafür sorgt, dass die ganze Behörde und alle 1000 Mitarbeiter das leben. Das ist sicherlich ein Schritt, wo wir uns noch weiterentwickeln können. Heißt aber nicht, dass das gerade schlecht ist.
Auf gar keinen Fall. Das bietet wieder der Respekt. Ich sagte bereits, es gibt immer einen guten Grund für das Handeln von Menschen. Und gute Führung ist essentiell und braucht auch gute Inhalte. Und mir ist ein unbedingt wichtiges Thema, den Mittelstand und die Wirtschaft in die Zukunft zu bringen. Da würde ich ganz viele Außenperspektiven einholen, die ich auch jetzt schon im Wahlkampf erkenne, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Herr Stahl, wir stehen vor einer ganz großen Transformation. Ich weiß nicht, ob ich es überhöhe, wenn ich sage, wir kommen aus der Industrialisierung und wir finden uns wieder in einem Zeitalter von Digitalisierung, von KI, von Robotik. Ja. Diesen Transformationsprozess spürt unsere Wirtschaft leidlich. Und ich möchte noch gar nicht von den Folgen von diesen furchtbaren Kriegen und von den Verwerfungen in der Welt sprechen, die natürlich auch Preise und andere Zusammenhänge immer wieder aus dem Ruder werfen und das Arbeiten erschweren. Mir geht es darum, die Veränderungen, die anstehen, die Transformationsprozesse in den Blick zu nehmen. Und ganz ehrlich, ich finde, die Grafschaft sollte weiterhin, ich ankere bei den Nino-Prozessen, den Stolz haben und sagen, wir machen es, wir wollen ganz vorne mit dabei sein und wir wollen von dem, was auf uns zukommt, maximale Wertschöpfung für diese Region. Und das, was auf uns zukommt, Herr Stahl, jetzt bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich zu langatmig werde, das, was die EU in ihrer nächsten Förderperiode aufruft, das sind Themen, die wir hier noch gar nicht kennen. Da ist Biotechnologie, Quantentechnologie, Elektrotechnik in neuen Gewändern, Zukunfts-KI, Robotik-Themen, die mit Sicherheit nochmal große Transformationen auslösen, aber auch mit großen Fördermittelprogrammen begleitet werden. Und mir ist es ein großes Anliegen, das so gut anzuspielen, in Kooperation und in Gesprächen mit den Firmen hier vor Ort, dass wir maximal viel von den Fördermitteln hier als Wertschöpfung in die Region bekommen. Wir wollen ganz vorne mit dabei sein, Herr Stahl.
Ja, und Ich glaube, dass wir das schaffen. Ich glaube, dass der Mittelstand ganz, ganz große Chancen hat, weil wir einfach schneller auf diese Strukturen und Situationen und Marktgegebenheiten reagieren können. Was in einem Großkonzern hat, einfach eine große Zeit braucht, geht bei uns im Mittelstand, bei den inhabergeführten Unternehmen bedeutend schneller. Und ich kann das aus unserer Branche bestätigen. Also mein Herzensthema ist ja das nachhaltige Bauen. Da hat sich in den letzten Jahren auch ganz viel getan und steht jetzt in den nächsten Jahren auch von der EU noch einiges vor uns. ESG-Konformität etc. Und das hat man hier nun in den letzten Jahren als Chance gesehen durch Fördermittel, steuerliche Abschreibungen, Unterstützungen, wird etwas Großes, Ganzes auf einmal sehr gut nachgefragt. Also QNG-Wohnungen, das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben, waren so ein bisschen der Vorreiter. Inzwischen machen es alle am Markt und sind sehr erfolgreich damit, dass gerade Landwirte in diese Produkte investieren, aber auch alle anderen Berufsgruppen. Ich teile die Meinung, wir stehen vor der größten Transformation, weil neben der Digitalisierung auch das Thema Nachhaltigkeit uns natürlich der Klimawandel beschäftigt, aber Riesenchancen bietet. Nicht nur die Ängste, ja, es verändert sich etwas, aber das ist halt auch die Chance, dort durchzustarten. Und ich glaube, das können wir hier in der Grafschaft als Mittelständler ganz gut.
Ja, das glaube ich. Lassen Sie mich bitte, wenn ich darf. Ich persönlich bedauere sehr, dass der Begriff Nachhaltigkeit aus einer Unternehmerperspektive aber auch nochmal ankert bei Bürokratiewahnsinn. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, wenn ich von dieser ESG-Berichterstattung spreche, die halt, glaube ich, auch in Teilen noch etwas zurückgehalten wird oder wenn denn dann sehr eigeninitiativ auch in die Zukunft gebracht wird. Ich würde mir wünschen, dass man bei solchen wichtigen Themen, ich bin ganz bei Ihnen, es gibt nichts Wichtigeres als die Umwelt. Ich darf Papst Franziskus erwähnen mit Laudato Si als wichtige Schrift mit dem Appell, dass wir Menschen doch auch Respekt vor Umwelt und Natur haben. Ja. Und dass dann leider das Thema Nachhaltigkeit im Gewand von hochkomplexen Formblättern auf uns zukommt, das wird dem Thema nicht gerecht. Und wenn Sie erwähnen, das QNG-Siegel, Qualität, nachhaltiges Gebäude, ich finde, dort ist es doch sehr schön gelungen, diese Dimension nochmal anders anzugucken. Und zwar, wenn ich mir so vorstelle, Sie mit den Kunden, die Sie betreuen, dass Sie einen Diskurs führen können über die Themen Ökologie, Ökonomie und Sozialkultur. Und da kriegt dann das Thema Nachhaltigkeit auch wieder, finde ich, mehr Handfestigkeit. Wer möchte nicht in einer guten Klimasituation in seinem Haus wohnen, wo keine Ausdünstungen sind, eine gute Belichtung oder auch denken wir an behindertengerechte Situationen, ne? dass das ein Kriterium ist, wenn Sie über QNG-Siegel sprechen oder wenn Sie über Ökologie sprechen, der CO2-Fußprint, auch das ein wichtiges Thema. Ich glaube, die Grafschaft Bentheim hat sich doch auch vorgenommen, bis zum Jahr 2040 Vorbild zu sein. Die Bundesregierung will bereits 2045 das Ziel haben, dass wir neutral sind. Ja. Wie wunderbar ist das, wenn Sie dann in den Dialogen mit Bauherren diese wichtigen Themen diskutieren und die Vorteile auch aufzeigen?
Genau, das ist der Punkt, dass man halt jedem seinen Vorteil dadurch erklärt. Wir durften im letzten Jahr in unserem Jubiläum mit Dr. Eckhard von Hirschhausen zusammenarbeiten und dem Sohn von Peter Wohlleben, also sehr, sehr interessante Persönlichkeiten, wo Dr. Eckhard von Hirschhausen das über die Gesundheit erklärt und sagt, es geht nicht darum, CO2-Footprint auszurechnen, es geht einfach darum, wir brauchen gesunde Luft, wir brauchen eine Erde, in der wir noch wohnen können. Und das ist halt bei dem kleinen Haus genauso, dass wir halt die Schadstofffreiheit, niemand möchte Schadstoffe in seinem Haus haben. Sie haben es gerade schön gesagt, Belichtung, im Winter schön warm, im Sommer schön kühl. Und dann versteht jeder das und sagt, ja, das ist ja toll. Und das ist das, was da wirklich dahinter steckt. Ja, genau, lassen wir die ganzen Fachbegriffe mal weg. Oder? Sondern der Vorteil überwiegt, ja, es ist ein bürokratischer Aufwand, aber auch der ist bei den richtigen Systemen aktuell noch überschaubar. Man muss sich da reinarbeiten. Jeder hat da erstmal Angst davor, vor diesen Schulungen. Aber wenn man dann durch ist, versteht man, dass es halt sinnvoll ist und der Anteil Bürokratie dann doch überschaubar ist.
Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Lassen Sie uns noch einmal auf die dritte Dimension gucken, die mich insbesondere als CDU-Mitglied auch sehr umtreibt. Das ist die Ökonomie. Und da gilt doch auch ein guter alter Spruch, wenn ich etwas kaufe, was eine hohe Qualität hat, dann habe ich länger etwas davon. Und das finde ich auch sehr wertvoll, dass Bauherren die ja per se erstmal sehr gut gucken müssen, was sie sich leisten, aber dadurch den Diskurs, den die Nachhaltigkeit anbietet, im Gewand des QNG-Siegels, eine Perspektive bekommen, lohnt es sich nicht doch, das eine oder andere mehr zu investieren. Da sprechen wir über neue Technologien wie die Wärmepumpe oder auch Solartechniken. Ist der Invest im Hier und Heute lohnenswert mit Fokus auf Lebenszykluskosten? Und da stelle ich mir vor, Herr Stahl, dass Sie da auch eine gute Moderation anbieten, dass Bauherren für sich selbst diese Entscheidungen treffen können. Investiere ich heute etwas mehr und rechnet sich das für mich?
Ich kann das aus den letzten Wochen zusammenfassen, dass das genauso ist. Ich forsche an diesem Thema jetzt seit 20 Jahren und meine Vision war das energieautarke Haus. Das ist natürlich physikalisch, sind wir da immer noch nicht. Wir sind nah dran, aber wir müssten jetzt den Strom vom Sommer in den Winter speichern, also bräuchten ganz, ganz große Akkus. Das würde jetzt hier den Rahmen vollkommen sprengen, das ausführlich zu erklären. Aber die aktuellen Neubauten, ganz besonders mit QNG, sind so gut, dass alle das als selbstverständlich ansehen. Ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Webinar gemacht, was so die Quintessenz meiner letzten 20 Jahre waren. Das war sehr schlecht besucht, weil die Leute sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, dass ich heute ein Haus baue, was in den ersten 20 Jahren keine Heizkosten hat. So gut sind wir geworden im Neubau. Bei der Sanierung ist das ein bisschen schwieriger. Aber dieses Thema, was vor 10, 20 Jahren noch undenkbar war, durch Dämmung, durch Technik, durch Photovoltaik, hat dazu geführt, dass man sagt, wer heute baut, investiert ganz viel Geld, klar. Aber genau wie Sie gesagt haben, hat langfristig nahezu keine Unterhaltskosten.
Und dann ist es eine ganz persönliche Abwägung. Leiste ich mir das im Hier und Heute? Und habe ich dann die Vorteile in der Zukunft für diese verschiedenen Dimensionen, über die wir gesprochen haben? Sehr gut.
Wenn wir einmal in die Zukunft schauen, wir schauen jetzt mal 10 Jahre weiter und man auf Ihre Amtszeit zurückblickt, wofür möchten Sie gestanden haben? Was möchten Sie in den 8 Jahren Amtszeit verändern, dass man sagt, das ist die Zeit von Frau Terhorst gewesen und so hat sich die Grafschaft in der Zeit verändert?
Ja, Herr Stahl, ich glaube, ich überrasche Sie nicht, wenn ich wieder von den Menschen spreche. Ich wünsche mir, dass die Menschen sagen, sie hat wirklich zugehört. Und als sie zugehört hat und sie verstanden hat, hat sie gehandelt. Das ist mein Anliegen, dass das die Menschen mal irgendwann von mir sagen. Dann wünsche ich mir, dass gesagt wird, es gibt eine Grafschaft Bentheim, in der Bürgerbeteiligung und Gruppen, die zu Themen hinzugezogen werden, wenn sie eine Expertise haben, selbstverständlich sind. Und ich möchte mit Blick auf die Nähe zu den Niederlanden, ich bin übrigens, als ich heute hergekommen bin, Herr Stahl, wir sprachen schon darüber, von zu Hause einmal durch Holland gefahren. Und das zeigt das schon an. Ich wünsche mir, dass es heißt, die Grafschaft liegt mitten in Europa.
Ein sehr schöner Satz. Also die Nähe zu Niederlande, die leben wir hier. Also es ist, dass wir auch ganz viel unserer Freizeit in den Niederlanden dort betreffen, weil wir sind ja hier in Emlichheim, dieser kleine Zipfel, wo zu 3 Seiten die Niederlande ist und nur zu einer Seite Deutschland. Und somit ist halt auch viel der Freizeit dort und das klappt halt auch wirklich gut. Und genau wie Sie es gesagt haben, man fährt halt hier aufgrund der Autobahn das letzte Stück durch die Niederlanden, wenn man von Norden kommt, wenn man zu uns fährt. Und das zeigt auch, wie gut das zusammen harmoniert.
Und da ist ja auch sehr viel Wertschöpfungspotenzial. Wenn ich richtig informiert bin, werden die Niederlanden ja gerade in der Region, die an die Grafschaft grenzt, in den kommenden Jahren auch hohe Investitionen vornehmen. Und dazu schauen, lieber Herr Stahl, wie können wir das gut miteinander verbinden, die Kooperation mit den Niederlanden noch stärken? Das ist mir ein großes Anliegen.
Ja, das wäre sehr schön. Wir kommen zum dritten Block, zum Thema Bauen, wo wir ja eine gemeinsame Vergangenheit haben, beziehungsweise ich hoffe noch einiges an Zukunft in diesem Thema. Das Wohnen ist ein ganz zentrales Thema für viele Menschen, aber gerade das Thema bezahlbarer Wohnraum wird natürlich immer schwieriger. Ich würde mit Ihnen gerne so die unterschiedlichen Wohnformen einmal kurz ansprechen und fragen, wie stehen Sie dazu, beziehungsweise was für Ideen haben Sie dazu? Das erste ist das klassische Einfamilienhaus. Es ist immer noch der Traum von so 75% der Menschen in Deutschland, gerade hier im ländlichen Gebiet, ein eigenes Haus bauen oder kaufen zu können und darin leben zu können, die Familie aufwachsen zu sehen. Wie sehen Sie das Einfamilienhaus in der Zukunft, beziehungsweise hat es überhaupt eine Zukunft hier im ländlichen Gebiet?
Oh, Herr Stahl, das ist das ist eine wichtige Frage. Ich sag mal so, ich glaube, ich selber bin ja auch auf einem Dorf groß geworden. Zum Leben in einem Dorf gehört es, dass das Einfamilienhaus da ist. Es gehört zu der Form, wie wir in der Region leben. Es gehört zum Selbstverständnis dazu. Es ist weniger der Stein, sondern es ist die sozialkulturelle Form. Mhm. Wir als Gemeinschaft, wir als Nachbarschaft, da wo ich wohne, da bin ich doch im Verein, da identifiziere ich mich. Mhm. Da bin ich dann auch mit den Kindern zur Schule, da engagiere ich mich, da bleibe ich. Ja. Ich finde es essentiell, das Einfamilienhaus gehört unbedingt zu unserer Gesellschaftsstruktur.
Vielen Dank. Und das sehen wir gerade auch hier in der Grafschaft. Das hat ganz viele zurückkommen. Also wir haben ja leider nicht die Möglichkeit, in der Grafschaft zu studieren. Das ist nochmal so eins Manko. Das wäre toll, eine Hochschule oder eine Universität hier zu etablieren.
Das machen wir nachher mit der Bahn.
Okay.
Wir erschließen uns die Wissenschaft mit der Bahn, lieber Herr Stahl.
Das ist auch ein sehr schöner Slogan, den wir behalten. Aber ein Großteil der Menschen kommt zurück. Und das zeigt ja, wie schön es ist, hier zu leben in der Grafschaft, im Emsland und hier im ländlichen Gebiet. Das halt nicht, wenn man dann halt die große, weite Welt kennengelernt hat, sagt, ich bleibe dort. Also ich habe selber eine Zeit in Hamburg gearbeitet und bin ganz froh, wieder hier zurückgekommen zu sein und hier mein Einfamilienhaus auf dem Land bauen zu können und hier die Familie großzuziehen. Trotzdem ist es nicht mehr für jeden Menschen möglich. Wir haben halt einfach aufgrund der Preissteigerung der letzten Jahre, der Häuser, ganz besonders auch der Grundstücke, ich habe in vorherigen Interviews das ausführlich erläutert, dass es nicht mehr jedem möglich ist. Welche Lösungen sehen Sie, um trotzdem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, für die, die sich das Einfamilienhaus einfach nicht mehr leisten können?
Ja, ich bin ja nun Ingenieurin, Herr Stahl, ich komme mal mit einer Formel. Mhm. Sich was leisten können, bedeutet ja, auf der einen Seite der Formel stehen Kosten und auf der anderen Seite steht das, was beizubringen ist, um die Kosten zu zahlen. Mhm. Ich mag sagen, es ist eine große politische Aufgabe, die Kosten zu reduzieren. Da ist was aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Und da spreche ich definitiv von Baustandards. Ich muss Ihnen nicht die VBTC erklären und diese vielen Normen, die da sind. Ich persönlich habe eine ganz große Hoffnung in den Gebäudetyp E, der gerade in Kooperation zwischen der Bundesbauministerin und der Bundesjustizministerin verhandelt wird. Und da bin ich ganz besonders hoffnungsvoll, dass die Justizministerin das mitbewegt, weil wenn ich etwas baue, was vom Standard abweicht und ich habe dann tatsächlich so viel Geld dafür investiert und stelle dann auf einmal fest, Mensch, jetzt höre ich aber oben die Kinder oder den Hund trampeln. Und dann ist vielleicht der Schallschutz nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Dann ist es ja so, dass ich ein Recht habe, einzufordern, dass das nachgebessert wird, Herr Stahl. Wem sage ich das? Jetzt stellen Sie sich vor, da wird rechtlich ein Bautyp E neu eingeführt, der Erleichterung vom Baustandard möglich macht, weil weniger Schallschutz kostet ja auch weniger Geld.
Ja.
Und dann käme noch jemand her und würde sagen, ich habe aber jetzt den Rechtsanspruch auf den vollen Schallschutz, obwohl ich viel weniger bezahlt habe. Und das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz wichtig, dass das eine juristische Klarheit bekommt, von welchen Dingen man in welchem Umfang abweicht. Ich glaube auch für Sie als Bauunternehmer sehr essentiell. Und das wiederum ist für Bauherren wichtig. Die Kosten für ein Gebäude sind dann niedriger, wenn der Standard reduziert wird. Und das wünsche ich mir unbedingt für die eine Seite der Medaille und für die andere. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich später als Landrätin gemeinsam mit den Politikern hier in der Grafschaft, die bei Land und Bund engagiert sind, auch einfordere, dass es wieder Förderprogramme gibt für den Mittelstand, für Familien mit Kindern, ohne viele Auflagen, bitte Herr Stahl.
Ja.
Eine einfache Geschichte, die wir durchdringen. Und zum Thema Fördermittel möchte ich auch sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch eine gute Eigenverantwortung hat. Und die Politiker vor Ort auch, die wissen, wie man Fördermittel in die Mitte der Gesellschaft bringen kann. Viele der Förderprogramme, die wir heute haben, sind überlagert mit Bedingungen und Anforderungen in der Sache und im Formular.
Ja.
Und da wünsche ich mir eine Reduzierung. Und wenn die Reduzierung nicht möglich ist, dann ist es mein Antritt als Landrätin, das als Dienstleistung für die Menschen vor Ort anzubieten. Dann wünsche ich mir im Landkreis eine Stelle, die das durchdringt, die das in einfache Sprache runterbringt, die das verständlich machen kann und die beim Ausfüllen dieser ganzen Formblätter auch eine Expertise und Hilfe anbietet.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Auch die kommt mir gerade, wenn ich so unsere Prozesse durchgehe. Wir bauen gerade für eine Familie mit vielen Kindern, die halt genau diesen Prozess durchlaufen ist bei der N-Bank. Und wenn ich überlege, wie lange das gedauert hat und was für ein Aufwand das war, die ganzen Formulare aufzufinden und wie oft die hoffnungslos hier angerufen haben und sagen, könnt ihr uns helfen? Wir brauchen noch das und das und das. Und wenn sie dort eine Stelle schaffen würden, die einfach als Ansprechpartner für die Bürger sind, die sich da nicht so mit auskennen, wie sollen sie denn auch, wenn sie vielleicht ein ganz anderes Berufsbild haben, dass man ihnen hilft, egal ob es ein Wohnberechtigungsschein ist, ob es ein Fördermittel für Familien mit vielen Kindern ist, ob es das Thema Sozialwohnungen ist, wo auch die Antragstellungen ja ganz, ganz schwer sind für uns Bauunternehmer, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Das würde uns sehr, sehr helfen, mit guter Erreichbarkeit, offenen Türen, wie Sie es gesagt haben, eine sehr, sehr tolle Idee.
Vielen Dank, Herr Stahl. Es kann nicht sein, dass Sie als Bauunternehmer staatliche Leistungen erklären müssen.
Sie haben dieses Beispiel Gebäudetyp E, weil da würde ich noch gerne drauf eingehen, weil das Beispiel, was Sie gebracht haben mit dem Schallschutz, so pragmatisch und verständlich ist. Es ist übrigens auch ein Kriterium aus QNG, das heißt, eins der 19 ist der Schallschutz. Es wird aufgeteilt in drei Bereiche, nämlich einmal Schallschutz gegen Außenlärm, Schallschutz innen drin in den Leitungen und Schallschutz zwischen den Räumen. Und Sie haben das genau beschrieben, wenn man jetzt dort etwas kompromissbereit ist und sagt, gegen außen, gegen die Straße, gegen die Bahn, möchte ich geschützt sein.
Ja.
Die Leitungen sollten vernünftig gedämmt sein. Ich möchte nicht die Toilettenspülung unten im Wohnzimmer hören.
Ja.
Aber dass nun innerhalb des Hauses man als Familie miteinander umgeht und dort halt zwischen den einzelnen Räumen nicht auch noch den übermäßigen Schallschutz macht, ist ein Kompromiss, den, glaube ich, viele von uns gehen könnten, wenn man dadurch effektiv einiges an Kosten sparen kann. Und das beschreibt hervorragend, was der Gebäudetyp E könnte, wenn wir den jetzt vernünftig auf die Straße bekommen würden.
Unbedingt. Und neben den Dingen, wenn Sie so das ausführen, Herr Stahl, kommt mir jetzt der nächste Gedanke. Finde ich es essentiell, dass wir mit dem Bauturbo auch nochmal gucken, wie wir ein bisschen mehr erreichen können. Und die sogenannte Genehmigungsfiktion, das scheint mir auch noch ein Erfolgskriterium zu sein. Da ist ja im letzten Jahr von der Landesregierung, ich glaube, bitte korrigieren Sie mich, in der NBAO, wurde die Genehmigungsfiktion eingeführt.
Ja.
Das bedeutet, dass man nach 3 Monaten, nach dem Vorliegen eines vollständigen Antrags, von einer Genehmigung ausgehen kann, wenn sie denn bis dahin noch nicht erklärt wurde.
Ja.
Und das ist ein Thema, das würde ich mir auch gerne direkt zu eigen machen. Wie kann es noch schneller gelingen? Wie kann es als Prozess gelingen, dass Anträge, wenn es denn Fragen an Anträgen gibt, nicht in einer seriellen, sondern in einer zeitgleichen Befassung, in eine Feedbackschleife gehen zu den Antragstellern, dass wir maximal schnell die Genehmigungsfiktion gar nicht brauchen, sondern dass sie ein Ansporn sein kann für eine Genehmigung. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ja, also die beiden Punkte sind sehr, sehr wichtig, die Sie angesprochen haben. Genehmigungsfiktion im Wohnungsbau, gerade im kleinteiligen Wohnungsbau, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, kleine Mehrfamilienhäuser, funktioniert hervorragend in der Grafschaft. Also da kann ich wirklich nochmal ein ganz klares Lob an den Landkreis, an das Bauamt dort aussprechen, weil da haben wir sehr positive Erfahrungen, dass wir wirklich schnell diese Baugenehmigungen zurückbekommen. Im gewerblichen Bereich ist das bedeutend schwieriger. Da sind natürlich auch komplexere Sachen, wie dann komplexerer Schallschutz, ganz besonders das Thema Brandschutz, wo ich jedwedes Verständnis habe, dass das vernünftig geprüft und umgesetzt werden muss. Aber auch dort, ich will nicht sagen, schießen wir über das Ziel hinaus, das wäre jetzt wieder wertend, aber ist es, dass da, glaube ich, auch ganz viel Beratungs- und Kommunikationsbedarf ist. Und wenn man zum einen diese Stelle vielleicht mit mehr Menschen ausstatten würde, dass das schneller bearbeitet werden kann und die mehr Zeit hätten, um auch zu kommunizieren, dass man wirklich dann auch über Themen sprechen kann. Und da ist sicherlich ein Optimierungspotenzial, aber es ist auch bedeutend komplexer als der Wohnungsbau. Das muss man auch so sehen. Und deswegen, wenn Sie dort an der richtigen Stelle mehr Stellen schaffen könnten, damit man etwas schneller bearbeiten und die Antragsteller abholen kann, dass sie halt auch einen Ansprechpartner, um drüber reden zu können und sagen können, wir sind es seit Jahren gewohnt. Mein Vater ist jetzt seit 40 Jahren Architekt. Dass er bei schwierigen Bauvorhaben fährt er zum Bauamt und sagt, bitte lass uns einmal darüber reden. Das würde ich gerne bauen. Wie können wir es umsetzen? Welchen Kompromiss können wir gehen, dass Sie es schnell genehmigen können, dass der Kunde seinen Wunsch bekommt, aber dass wir natürlich alle Baunormen einhalten? Und diese Kommunikation, wenn wir dafür sorgen könnten, dass die Menschen wieder mehr Zeit hätten, um zu sprechen, zu kommunizieren, bin ich mir sicher, dass die Anträge viel schneller gehen.
Herr Stahl, wir kommen ja in unserem Gespräch aus der Perspektive der Bauherren. Ich sag mal, der Kunden des Landkreises. Und wir waren bei der Frage, wie kann Bauen kostenverträglich, kostengünstiger werden?
Ja.
Und da ist es unbedingt, finde ich, Zeit ist auch Geld. Also ein wichtiger Fokus, nochmal diese Genehmigungsfiktion gut anzugucken. Und da bin ich ganz Ihrer Meinung.
Beim Bauturbo ist es so, dass wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, sehr positiv, wo Leute wirklich gesagt haben, das passt da super rein, eine Nachverdichtung, das unterstützen wir. Leider aber auch gegenteilige Erfahrungen, wo dann die Nachbarn gefragt wurden, die natürlich dagegen sind, das ist klar, früher war eine grüne Wiese, jetzt wird ein Gebäude gebaut, es wird nachverdichtet, das ist auch verständlich, aber es müsste begründet werden. Wenn jetzt eine Begründung ist, die man nachvollziehen kann, okay, dann kann diese Genehmigung nicht erteilt werden. Wenn es aber nur ich bin dagegen ist, dann wünsche ich mir mehr Mut von den Behörden und auch den Politikern, dann zu sagen, wir wollen Wohnraum schaffen. Deswegen, dieses Gesetz ist halt sehr schön. Reinhold Hilbers hat da eine ganz tolle Veranstaltung zu gemacht, wo mir am Ende so ein bisschen von den handelnden Personen der Mut gefehlt hat, um zu sagen, wir setzen das jetzt auch durch. Wenn nichts dagegen spricht, irgendjemand geschädigt wird, beeinträchtigt wird, etc. Also das ist aber auch alles neu. Das muss man auch sagen, das ist jetzt in diesem Jahr neu. Es müssen sich alle Sachen erstmal einpendeln. Aber wenn Sie dort ein bisschen mehr Mut vertreten könnten und den Leuten Mut machen könnten, das auch umzusetzen, würde uns das sehr, sehr freuen.
Vielen Dank für die vielen Eindrücke, die Sie mir schildern. Sie wissen, ich komme von außen und ich möchte in den ersten 100 Tagen erstmal gut zuhören. Der Gedanken, den ich noch habe, ist, dass das Nachbarschaftsrecht ein hohes Gut ist und ich komme dann wieder mit Zufriedenheit und glaube, dass das Nachbarschaftsrecht auch genau das ist, dass wir die Spannungen, die wir in der Gesellschaft miteinander haben, wenn es unterschiedliche Interessen sind, gut miteinander austarieren. Und austarieren und Spannung moderieren braucht immer Menschen, die das gut begleiten und das ist mir ein Anliegen.
Wenn wir ganz kurz auf eins der, ja, glaube ich, im Wohnungsbau dringendsten Thema noch eingehen, den sozialen Wohnungsbau.
Oh ja, oh ja.
Wir alle wissen, wir brauchen ungefähr 1 Million Wohnungen in Deutschland. Ein Großteil davon sind Sozialwohnungen. Wie könnten wir hier in der Grafschaft schneller und effizienter soziale Wohnungen bauen?
Also unbedingt möchte ich auch noch mal stark machen, wie wichtig sozialer Wohnungsbau ist. Ich glaube, dass da auch eine große Frage von Ungerechtigkeitsgefühl in unserer Gesellschaft zu Recht da ist. Wir sind leider ein reiches Land mit Obdachlosigkeit, lieber Herr Stahl. Das sollten wir nicht unterschätzen. Das macht was mit den Menschen. Ja. Wir haben über das Wohl der Demokratie gesprochen und sollten deshalb solche wichtigen gesellschaftlichen Themen in den Fokus stellen. Nach meinem Wissen hat sich der Landtag und auch die Politiker, die hier vor Ort im Landtag tätig sind, stark gemacht für eine Reform der sogenannten Wohnförderbestimmung, die wir in Niedersachsen haben. Ich meine im letzten Jahr ganz neu. Und hat genau dieses Thema gut, finde ich, platziert zu sagen, wir müssen da die Werte ein bisschen fluffen, dass mehr Menschen das Recht haben, auch so einen Wohnschein zu bekommen. Und was ich auch gut finde ist, das mag jetzt, vielleicht sehen Sie es mir nicht nach, nicht das Interesse von Bauunternehmern sein, aber dass die Belegungsbindung länger ist. Das bedeutet, dass dann, wenn soziale Wohnungen mit dieser Bestimmung gebaut werden, also in Kooperation damit, dass dann die Wohnungen wirklich, ich glaube, 30 bis 35 Jahre nur belegt werden können mit von Menschen, die diesen Anspruch haben. Und das finde ich als Impuls, politischen Impuls in die Gesellschaft ganz wichtig. Das bedeutet, die Wohnung ist dann auch so lange nicht als Investitionsobjekt für einen regulären Vermietungsmarkt offen, sondern sie steht wirklich unter dieser Überschrift soziales Wohnen. Das, was Sie dann, lieber Herr Stahl, nach meinem Wissen eventuell als Vorteil für die Finanzierung so eines Vorhabens haben könnten oder andere Träger, die von ihrer Haltung her auch diese Wohnform sehr unterstützen würden. Das ist, glaube ich, die zweite Säule, die das Gesetz neu aufgemacht hat, dass man anstatt von zinslosen Darlehen auch Zuschüsse bekommen kann, die dann in enger Verbindung stehen mit dieser Belegungsbindung. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der da neu rausgearbeitet worden ist, weil ich durchaus in meiner vorherigen Tätigkeit beim Bistum gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass diakonische und karitative Einrichtungen, die ja für solche Dinge auch brennen und da sind, dass die durchaus bereit wären, so etwas zu unterstützen, sie aber per se nicht die Möglichkeit haben, auf große Rücklagen zurückzugreifen und dann nicht die Möglichkeit haben, Darlehen aufzunehmen. Und da sind Zuschüsse ein ganz wunderbares Instrument, um Mut zu machen. Mut zu machen, dass solche gesellschaftlichen Träger uns helfen, für den sozialen Zusammenhalt diese Wohnform möglich zu machen.
Ja. Unser Wunsch wäre, dass wir als Bauunternehmen auch von diesen Förderungen und Zuschüssen partizipieren können, weil aktuell können wir es noch nicht. Das heißt, es wird aufgrund Vergaberecht gesagt, man kann entweder Investor sein oder Bauunternehmer. Und gerade für uns, wenn wir mal schlechte Zeiten haben, und die haben wir immer im Bauwesen, es sind Höhen und Tiefen, dass wir dann halt nicht Mitarbeiter entlassen müssten, sondern halt selber zu Selbstkosten diese Wohnung bauen können, langfristig im Bestand behalten, aber bei der Miete von 6 bis 7 Euro brauchen wir halt diese Unterstützung in der Finanzierung oder in den Zuschüssen. Und zurzeit können wir halt nur eins, entweder Investor sein oder Bauunternehmer. Und es wäre auch da sehr wünschenswert, dass man uns mehr vertrauen würde, wenn man 30 Jahre an so etwas sich mindestens bindet, dass wir halt damit vernünftig umgehen und das auch auf beiden Seiten umsetzen können.
Herr Stahl, vielen Dank für den Impuls. Den nehme ich direkt mal mit.
Sehr, sehr gerne. Wir haben noch zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage, was würden Sie heute jemandem mitgeben, der darüber nachdenkt, ein Haus zu bauen oder Eigentum zu schaffen? Haben Sie irgendwo so einen Tipp aus der Praxis, den Sie unseren Häuslebauern oder Menschen, die Eigentum schaffen wollen, mitgeben können?
Ja, unbedingt. Habt Mut zum Bauen. Das ist eine ganz wunderbare Lebensform. Und lasst euch gut beraten. Lasst euch gut beraten. Bitte schaut wirklich, wo findet ihr Menschen, die einen guten Überblick haben über die Fördermittelstrukturen? Wo ist ein Bauherr, der hilft, diese verschiedenen Dinge, die wir gerade schon diskutiert haben, gut miteinander schwingen zu lassen? Sei es die sozialkulturelle, die ökonomische, die ökologische Perspektive. Und eine gute Beratung ist das A und O.
Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gibt es noch ein letztes Statement, das Sie Ihren Wählern zum Ende dieses Podcasts mitgeben möchten?
Sehr gern, Herr Stahl. Erstmal bedanke ich mich. Das war sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Ja, und liebe Grafschafterinnen und Grafschafter, bitte geht wählen. Helft, die Demokratie zu stärken und nehmt das Wahlrecht in Anspruch. Nicht überall in dieser Welt darf man wählen gehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Vielen Dank für Ihre Zeit, für diese inspirierenden Worte, und ich kann mich dem nur beischließen. Bitte geht wählen, hört euch die Podcasts an, geht zu einer Podiumsdiskussion, informiert euch und dann wählt die Menschen, die eure Interessen am besten vertreten können. Vielen Dank an Herrn Ter Horst für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Stahl.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.